Bei Origenes finden wir eben oft in der Schöpfungsgeschichte, dass bestimmte Elemente, Motive der Schöpfungsgeschichte, wie hier das Wasser, eine negative Bedeutung haben. Es gibt dann noch einen Fall in der Schöpfungsgeschichte mit diesen großen Wasserviechern da, mit den Walfischen. Da schreibt Origenes, die großen Wale stehen meines Erachtens für die gottlosen Gedanken und jede ruchlose Gesinnung wider Gott. Also bei Origenes sind in der Schöpfungsgeschichte, wo es ja heißt, und Gott sah, was er gemacht hat, und es war gut, und am Ende ist es sogar sehr gut, sagt Gott. Ne? Also in der Schöpfungsgeschichte, wo eigentlich alles gut ist, da sieht Origenes doch bestimmte Motive, wie das Wasser, wie die Wasserfluten, wie die Wale, diese Ungeheuer im Meer, dass die Negatives darstellen. Origenes kennt natürlich auch die Schöpfungsgeschichte und sagt dann, fragt sich nun jemand, wieso die großen Wale und Kriechtiere im schlechten Sinne verstanden werden, die Vögel im guten, die erheben sich nämlich nach oben in die Luft, wo es doch von allem gleichermaßen heißt, Zitat, und Gott sah, dass sie gut sind. Also das fällt ihm auf, der Widerspruch sozusagen zu seiner Interpretation, dass die Vögel eben gut sind, weil sie sich gern Himmel erheben und die Walfische, weil die in diesem Chaoswasser sind, schlecht sind. Wie passt das zusammen mit der Aussage im Schöpfungsbericht? Und Gott sah, dass sie gut sind. Also ist alles gut, was aus Gottes Hand zunächst mal hervorgeht. Aber seine Antwort ist interessant. Er schreibt, gerade für die Heiligen ist gut, was sich ihnen widersetzt. Für die Heiligen ist gut, was sich ihnen widersetzt. Also es ist eine Widerständigkeit drin, aber die spornt uns gerade an, das Gute zu tun. Denn sie können es besiegen und werden, wenn sie es besiegt haben, größeren Ruhmes teilhaftig bei Gott. Ja, also ich will es jetzt nicht bewerten. Ich will jetzt nur sozusagen die eigene Signatur der einzelnen Auslegung euch ein bisschen bewusst machen, nicht wahr? Origenes erforscht den geistigen Sinn eben so, dass er da bestimmte Dinge mit einem positiven Vorzeichen versieht und andere mit einem negativen Vorzeichen. Und bei Swedenborg ist das so nicht der Fall. Die Sache mit der Erde und dem Wasser, wo haben wir das, wie Swedenborg das auslegt? Sammeln sich die Wasser also und die Erde. Also die Wasser bringt Swedenborg eher mit den Erkenntnissen, mit den Wissensdingen zusammen und die Erde bringt er eher mit den Willensdingen zusammen. Nicht wahr? Und dass sich sozusagen die Wasser also abfließen und das Trockene hervortritt, bedeutet dann in der Auslegung Swedenborg, dass jetzt so fester Boden hervortritt und damit ist bei ihm dann die Vorstellung verbunden, dass, was ist der feste Boden im spirituellen Sinne, dann kommt er zur Willensentschlossenheit. Also irgendwann muss in der inneren geistigen Entwicklung der sehr wabberige Mensch, der noch nicht im spirituellen Sinne eine Entschlossenheit entwickelt hat, muss dann eben das Trockene hervortreten, sprich eine Willensfestigkeit in Erscheinung treten. Und deswegen bringt Swedenborg den dritten Tag, wo die Erde hervortritt oder eben das Trockene hervortritt, bringt er dann eben auch mit der Buße in Verbindung. Buße bedeutet ja Gesinnungswandel, Gesinnungsänderung, die sich in Taten zeigt. Metanoia ist das im Griechischen. Also nicht Buße haben wir immer so mit Sack und Asche, nicht wahr? Und dass man also sich nichts Gutes gönnt. Aber das griechische Wort meint eigentlich eine Umsinnung, Metanoia. Nous ist der Geist. Meta kennen wir von Metamorphose und sowas alles. Also eine Transformation, eine Umformung unserer Gesinnung. Das ist im Wesen Buße eigentlich. Nicht wahr? Und diese Buße, dieser Gesinnungswandel, der ist natürlich nur dann ein Gesinnungswandel, wenn er sich in einer Tatentschlossenheit zeigt. Nicht wahr? Wenn ein Alkoholiker sagt, ich bin jetzt clean, nicht wahr? Also ich bin, also ab morgen bin ich clean, nicht wahr? Aber heute einen kleinen Schluck gönne ich mir noch, nee, aber morgen geht's los, nicht wahr? Und morgen Abend nimmt er dann den vorletzten Schluck und so weiter. Also solange sich sozusagen so eine Willensentschlossenheit nicht in Taten äußert, ist er keine Willensentschlossenheit, keine Festigkeit. Und diese Festigkeit, dass wir im spirituellen Sinne sozusagen Boden unter den Füßen bekommen und aus dieser reinen Wassersphäre, wo wir vieles wissen, nicht wahr, was im Neuen Testament steht, du solltest und du sollst nicht und so, nicht wahr, du sollst nicht töten, aber du sollst deinen Nächsten lieben und so weiter, wissen wir alle, solange das nur Wissen ist, ist das Wasserwelt, nicht wahr? Und deswegen sagt Swedenborg, also dass dann irgendwann in der geistigen Entwicklung die Wasser abfließen müssen oder beiseite treten und dieser Erdhügel hervortritt und den deutet er auf die Willensentschlossenheit. Und so ist das auch bei den Walfischen. Swedenborg deutet in der Schöpfungsgeschichte eigentlich nie bestimmte Symbole positiv und negativ, sondern die sind alle erstmal positiv. Wissen ist ja auch positiv, nur darf nicht eine reine Wasserwelt sein, wo wir viele Vorsätze haben, aber nichts tun, nicht wahr? Sondern es muss eine Erdwelt werden, die belastbar ist, wo man drauf stehen kann. Das ist eben die Willensentschlossenheit. Und so läuft es bei Swedenborg. Das ist ein gewisser Unterschied zu Origenes. Origenes teilt die Symbole eben teilweise in gute und in schlechte auf und behilft sich dann, wenn Gott sagt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut, dass er sagt, in der Wirkung ist es dann schon gut, weil die Heiligen eben dadurch angespornt werden, den Kampf aufzunehmen und innerlich stärker zu werden. Also das muss man dann so für sich bewerten. Es gibt dann andere Sachen bei Origenes, wo man dann auch die Sachen leichter aufbauen kann. Also Swedenborg, sagen wir mal, jetzt aufs Origenes aufbauen kann oder von mir aus auch umgekehrt. Bei Swedenborg, wenn er die himmlischen Geheimnisse liest, bei Swedenborg, dann werdet ihr finden, dass er ab und an sagt, dass er die Dinge im abstrakten Sinne darstellt, in sensu abstracto. Abstrakt heißt abgezogen von der konkreten Wirklichkeit. Manchmal bemüht er sich, so einen näherliegenden Sinn darzulegen, aber er tendiert dann eigentlich immer zu einem abstrakten Sinn. Konkret äußert sich das dann so, dass eigentlich dann wiederum fast alles in den himmlischen Geheimnissen sich auf das Gute und Wahre bezieht. Wenn ihr dann also die himmlische Geheimnisse liest, nicht wahr? Also dann ist das Feuer, ist ein Sinnbild für die Liebe. Ja, klar, weil die Liebe brennt, nicht wahr? Dann liest man weiter und dann ist von Gold die Rede. Und dann sagt er, also Gold ist ein Sinnbild für Liebe. Aha, schon mal wieder Liebe. Oder Tiere. Also Tiere sind ein Sinnbild für die Neigungen des Menschen, die Ausflüsse seiner Liebe sind. Die Pflanzen, die wachsen, die stehen eher für wachsende Erkenntnisse, also die gehören dann mehr zur Erkenntnissphäre, während die Tiere die Regungen darstellen, also die Regungen in uns symbolisieren, die wiederum Ausflüsse der Liebe sind. Also das war für mich so eine Art Schlüsselerkenntnis mal im Theologiestudium, da habe ich dann sagen müssen, irgendwann mal meinem studentischen Begleiter, der mich durch die Prüfungen als mein Anwalt geführt hat, der sollte immer das Beste herauskitzeln aus mir und dem Professor deutlich machen, dass ich es eigentlich ja so gemeint habe und deswegen eine bessere Note verdient habe. Also der war sozusagen der Anwalt, der immer sozusagen mich ad bonam partem darstellen sollte. So, und ich war mein Anwalt. Und mit dem wurde ich natürlich ein bisschen vertraulich und der hat dann eben auch gewusst, dass ich mich mit Swedenborg beschäftige. Und der hat gesagt, ja, wenn Swedenborg in den himmlischen Geheimnissen sagt, aus der und der Stelle im Alten Testament erhält, dass das Gold das Gute darstellt und so weiter. Und dann gibt es ja bei Swedenborg endlose Listen von Bibelstellen, woraus dann eben erhält, dass dies oder jenes Symbol das darstellt. Er hat gesagt, er hat auch Swedenborg ein bisschen gelesen, also für ihn ist nichts daraus klar geworden. Niemand ist nichts erhält, sozusagen. Und er hat mir dann empfohlen, erstmal mit Messer- und Gabeltheologie zu betreiben und die Dinge vernünftig zu sezieren und auseinanderzunehmen. Und Swedenborg fand er da irgendwie ein bisschen abstrus. Das hat mir eben zu denken gegeben, aber ich bin nicht aus der Bahn gefallen. Ich habe dann irgendwann erkannt, ja, das hat sich Swedenborg vielleicht ein Stück weit selber eingehandelt, dass er von weniger gut gesinnten Leuten so interpretiert wird, weil er dazu tendiert, die Dinge dann in einem abstrakten Sinne darzustellen, wo also die Beziehung der Auslegung zum mehr naturnahen Textsinn schon so weit enthüllt ist, wie so bei einer Zwiebel, wo man sich nicht damit begnügt, nur die braunen pergamentartigen Blätter abzufüllen, sondern man sieht, man kann es ja eigentlich noch weitermachen mit einer Zwiebel und am Ende bleibt von der Zwiebel nicht mehr sehr viel übrig, nicht wahr? Und so tendiert Swedenborg in den himmlischen Geheimnissen dazu, eben sich von der konkreten Gestalt des König Davids oder anderer Dinge möglichst immer zu einer hochgeistigen Deutung sofort zuzubewegen. Und das bedeutet eben im Endeffekt, dass letztlich alles auf das Gute und Wahre zu beziehen ist. Er sagt ja in den Neuen Jerusalem, alles, was im Universum ist, bezieht sich auf das Gute und Wahre. Also kann auch die Deutung tendenziös dahin bewegen. So wie sich alles im Kosmos auf Raum und Zeit bezieht. Ja, also deswegen steht auf eurem Grabstein dann am Ende zwei Daten drauf. Nicht wahr? Das bleibt von euch übrig. Das sind also mehr die Zeitaspekte. Gut, und ich habe mir schon manchmal gedacht, damit komme ich jetzt wieder zu Origenes, habe mir schon manchmal gedacht, vielleicht sollte man sich auch ein bisschen mal bemühen, als ein Theologe oder Exeget in der Tradition Swedenborgs, für die, die sich jetzt nicht wohlwollend, also nicht so wohlwollend wie wir auf Swedenborg einlassen, ein paar Zwischenstufen einzuziehen, dass die hochgeistige Deutung bei Swedenborg nachvollziehbarer wird für Leute, die diesen Höhenflug nicht so leicht mitmachen können, dass man also so ein paar Zwischenstufen einzieht, nicht wahr? Und in dieser Hinsicht kann man bei den Kirchenvätern, die dann eben letztlich dann nicht alles aufs Gute und Wahre beziehen, oder auf die Liebe und die Weisheit beziehen, sondern eben dann doch nicht so hochgeistig, da bin ich jetzt wieder Swedenborg-Freund, nicht so hochgeistig auslegen wie Swedenborg, die bleiben so bei unteren Stufen stehen. Die kann man aber als Zwischenstufen verwenden, um zu Swedenborg zu kommen. Und an einer Stelle ist mir das hier bei Origenes Auslegung recht schön eigentlich präsent, würde ich sagen. Da legt er eben den vierten Tag aus. Und der vierte Tag ist eben der Tag, wo Sonne, Mond und Sterne geschaffen werden. Und naja, für Swedenborg ist die Sache mal wieder klar, nicht wahr? Die Sonne ist die Liebe, der Mond ist die Weisheit, also wieder alles bezogen auf Gutes und Wahres. Klar, nicht wahr? Die Sonne ist das Feuer und der Mond bekommt sein Licht von der Sonne, so wie die Weisheit ihr Licht aus der Liebe bekommt. Also ist er wieder bei Liebe und Weisheit, bei Guten und Wahren. Die Sterne muss er noch unterbringen, aber das schafft er auch. Die Sterne sind die vielen Einzelerkenntnisse, die wir so im Kopf haben, nicht wahr? Die letztlich unsere Lebensnacht nicht wirklich erhellen können, aber die, wie die Sterne, eine gewisse Orientierung geben können, aber dunkel bleibt es trotzdem in uns, erleuchtet sind wir nicht. Also die Liebe wäre sozusagen das Hauptfeuer, das große Licht des Tages. Was soll das anders sein als die Liebe? Die Engel haben alle ihre Erkenntnisse aus der Liebe. Auch die ältesten Väter in der Haushaltung Gottes, ne, die hatten alle ihre Erkenntnis aus der Liebe heraus. Das ist eigentlich die Urordnung des Göttlichen, dass die Liebe das Feuer ist, aus dem das Licht hervorgeht. So war es gedacht. Und deswegen ist die Sonne ein Bild für die Liebe. Und der Mond, der sozusagen das große Licht der Nacht ist, ist eben die Weisheit so. Also ist Swedenborg wieder bei Liebe und Weisheit. Und dann kommt wieder mein studentischer Begleiter. Ich soll erstmal anfangen exegetisieren mit Messer und Gabel. Also den Text ordentlich auseinandernehmen und nicht diese Höhenflüge, die niemand nachvollziehen kann. Und Origenes könnte man jetzt hier verwenden, um das vielleicht ein bisschen runterzuholen, ein bisschen konkreter zu fassen. Was sagt Origenes? Danach aber gebührt es nun auch dem Gewölbe, das war ja schon am zweiten Tag geschaffen worden, das Firmament. Danach aber gebührt es nun auch dem Gewölbe, nachdem am dritten Tag ja erstmal die Erde dazwischen geschoben wurde, mit der musste einiges gemacht werden. Aber jetzt wendet sich Gott wieder dem Gewölbe zu. Also nochmal, danach aber gebührt es nun auch dem Gewölbe, mit Sternen, mit Gestirnen geschmückt zu werden. Gott sagt nämlich, Gestirne sollen entstehen am Himmelsgewölbe, auf dass sie über der Erde leuchten und zwischen Tag und Nacht scheiden. Wie Gott befiehlt, dass am Gewölbe, das zuvor Himmel genannt worden war, Gestirne entstehen, damit sie mitten zwischen Tag und Nacht scheiden, so kann es auch in uns geschehen, wenn wir uns nur anstrengen, dass auch wir Himmel genannt und zum Himmel werden. Gestirne werden wir in uns tragen, die uns erleuchten, Christus und seine Kirche. Christus und seine Kirche. Also Christus ist die Sonne in der Interpretation von Origenes und die Kirche ist der Mond. Das ist jetzt eine weniger abstrakte Deutung. Swedenborg bezieht immer alles auf das Gute und Wahre. Origenes geht sozusagen 3 Stufen runter und bringt konkretere Begriffe. Also die Gestirne, die den Christen erleuchten, sind Christus und seine Kirche. Und er kann das auch begründen. Er kennt sich im Neuen Testament aus. Denn er, Christus, ist, wie es im Johannesevangelium heißt, das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ja? Also ist Christus das Licht der Welt. Ja, was ist denn das Licht der Welt? Das Licht der Welt ist die Sonne. Also ist Christus die Sonne. Und in der frühen Kirche gibt es ja auch Darstellungen von Christus als Sonnengott, Helios. Also so abwegig ist das nicht. Und das ist eine textnähere Auslegung, ist eine christologische Auslegung, die versucht sozusagen das Ganze auf Christus zu beziehen, aber ist textnäher begründbar aus dem Neuen Testament. Denn er, Christus, ist das Licht der Welt, der auch die Kirche mit seinem Licht erleuchtet. Also die Kirche wie der Mond, der nicht aus sich selbst das Licht hat, sondern das Licht aus der Sonne hat und das Licht nur reflektiert. Und so hat die Kirche nicht das Licht des Heils und des Wiedergeburtsweges aus sich selbst, sondern aus Christus. Und die Kirche, wenn sie Kirche ist, wenn sie gut ihren Job macht, dann reflektiert sie nur das Licht, das ihr anvertraut worden ist von Christus. Wenn sie schlecht ihren Job macht, dann predigt sie über alles Mögliche, nur nicht über das Licht der Welt. Wie es nämlich heißt, der Mond empfange sein Licht von der Sonne, damit durch ihn auch die Nacht erleuchtet werde, so erleuchtet auch die Kirche mit dem Licht, das sie von Christus empfängt, alle, die in der Nacht der Unwissenheit wandeln. Macht aber jemand solche Fortschritte, dass er ein Sohn des Tages wird, sodass er ehrbar wandelt am Tag, gleichsam als Sohn des Tages und Sohn des Lichtes. Der wird von Christus selbst erleuchtet, wie der Tag von der Sonne. Also ich finde diese Deutung, obwohl Swedenborg die so nicht vorträgt, gar nicht so abwegig. Er kann sich darauf berufen, dass Jesus ja selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Man kann sich auf frühchristliche Traditionen berufen, eben Christus als Helios. Man kann sich auf die Ostung der Kirchen berufen, dass sie nach Osten ausgerichtet sind, also da, wo die Sonne aufgeht. Das sind doch ganz wichtige Traditionen. Und die Kirche, natürlich hat sie ihre Weisheit nicht aus sich, sondern aus dem Worte Gottes, aus Christus, aus dem Logos. Und dem soll sie gefälligst dienen. Ja, und das würde ich sagen, könnte man sagen, ist eben im Sinne des Findens von Zwischenstufen eine höchst interessante Beobachtung. Und solche Beobachtungen kann man oft bei den Kirchenvätern machen. Die haben nicht das Swedenborgsche System. Also Swedenborg erscheint mir im Lichte dieser Wahrnehmungen jemand, der also ein ungeheuer entwickeltes Durchdringungsvermögen hat und der die Wirklichkeit auf letzte Prinzipien zurückführt. Das ist seine Stärke. Und er erkennt eben, dass die letzten Prinzipien Liebe und Weisheit sind. Und ich sehe richtig seine Seheraugen. Es gibt ja einen Bericht von seinem Gärtners Ehepaar, die ihm mal überrascht haben, wie er in seinem Sommerhäuschen sitzt und gerade in seinen Visionen waren. Da haben sie wahrscheinlich durchs Fenster geluckt und da saß er da und da berichtet dieses Gärtner-Ehepaar, dass seine Augen wie Feuer leuchteten. Also das heißt, er muss in solchem visionären Zustand auch eine, da muss sozusagen das Licht des Geistes quasi bis in die physischen Augen hinein sichtbar war. Die haben Schreck bekommen, nicht wahr, dass die ihn da mit Feueraugen haben sitzen sehen. Aber das ist für mich so ein Bild eben dieses seherischen Blickes Swedenborgs, der die Wirklichkeit bis auf letzte Prinzipien zurückverfolgen kann und im Letzten erkennt, dass die letzten Prinzipien Liebe und Weisheit sind. Und das kann er auch gerade an der Sonne zeigen. Das, was von der Sonne wesentlich ist, ist Wärme und Licht. Von daher sagt er dann eben auch, wenn nur Licht da ist, wie im Winter, dann haben wir die winterliche Kirche, die im Dogmatismus erstarrt, die also nur Wahrheitslicht hat, das aber niemand lebendig macht, sondern so einen Kälteschauer bei einem erzeugt. Das ist dann nur das Licht ohne Wärme. Wenn aber sozusagen sich zum Licht die Wärme gesät, dann haben wir die Kirche des Frühlings, die den Menschen spirituell auftaut und lebendig macht. Aber so gehen von der Sonne Liebe und Weisheit, Licht und Wärme aus. Und das ist wiederum diese ungeheure Kraft Swedenborgs, der die erscheinliche Wirklichkeit auf letzte Prinzipien reduzieren kann. Aber dieser Reduktionismus ist manchen eben zu viel, sodass sie nicht durchkommen bei den himmlischen Geheimnissen, weil ihnen die Zwischenstufen fehlen. Und da hilft das Studium der Kirchenväter. Das wollte ich an diesem Beispiel zeigen. Jetzt ist unsere Zeit bald abgelaufen, deswegen noch etwas Letztes. Die Sterne übrigens, wenn euch das noch interessiert, die haben wir jetzt noch nicht. Die Sterne, das sind eben die großen Vorbilder. Mose ist ein Stern in uns, der strahlt und uns mit seinen Taten erleuchtet. Ebenso Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Also die Sterne sind dann eben bei Swedenborg sind die Einzelerkenntnisse und hier sind es die großen Vorbilder der Spiritualitätsgeschichte.